Wenn du frühzeitig mit einer belegbaren Hypothese vorangehst zu den Entscheidungsträgern in der Organisation, in den einzelnen Bereichen, dann findest du sehr viel früher Gehör, wirst sehr viel früher eingeladen, wirst in Entscheidungen mit einbezogen.
Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Als wir damals auf Google umgestiegen sind, dachte ich mir, oh, das ist jetzt so richtig schön modern hier alles. Aber es ist häufig erstaunlich, dass ich immer mal wieder die Erfahrung mache, wenn ich mit Unternehmen oder mit Menschen spreche, die in Unternehmen arbeiten, die Teams nutzen, dass es dann oft gar nicht so leicht ist, dass sie dann trotzdem einfach auch auf meine Google-Einladung eingehen können, gerade was Google Meets angeht.
Ja, also das, bei dir geht das jetzt. Ich habe das Gefühl, wenn man schon mal mit der Person gesprochen hat, also wenn das schon mal von der E-Mail-Adresse kam, dann ist es leichter. Beim ersten Mal hakt es manchmal. Also wenn, ne, da gibt es dann auch so Hiccups, dass ich dann das Mikrofon nicht stumm schalten kann oder dass ich das Video nicht ausmachen kann. Und das hatte ich jetzt schon häufiger bei Google Meet.
Ah, okay. Ja. Das ist interessant zu wissen. Naja, gut, aber so hat man das ja immer, wie es immer mit Tools ist. Viele Dinge funktionieren gut, manche halt nicht so, aber man arbeitet am Ende ja doch immer eigentlich ganz gut damit. Anderes
Richtig.
Thema. Anderes ja. Thema, auch wenn natürlich auch alles rund um Toolings und Systemlandschaft im HR sehr spannend ist. Ich möchte dich erst einmal herzlich willkommen heißen, liebe Stefanie. Schön, dass du heute bei uns im HR Weekly bist.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier und habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Das freut uns auch. Kurz ein paar Sätze zu dir und der Company, in der du aktuell tätig bist. Du bist Vice President People and Culture bei UNSA. UNSA ist ein sogenannter Payment Service Provider. Das heißt, ihr bietet euren Kunden Lösungen, um den elektronischen Zahlungsverkehr für Online-Shops, für den Einzelhandel und für Marktplätze an. Und ihr beschäftigt aktuell rund 750 Mitarbeitende. Kommen wir zu unserem Sätzebeenden-Spiel. Du lächelst schon, du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei doch mal so lieb und beende sie spontan. HR hat mich schon immer fasziniert, weil?
Weil man, klassische Antwort, viel mit Menschen zu tun hat und mich das unglaublich viel Freude macht.
In 5 Jahren wird die People-Arbeit
noch viel mehr menschenzentriert sein.
Die Rolle von HR hat sich insofern verändert, dass?
Dass wir immer mehr strategischer arbeiten.
Danke dir. Das bringt uns wie immer zu unserem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns heute im HR Weekly nämlich mit der Frage, wie sich die Rolle von HR verändert und auch verändern muss an der einen oder anderen Stelle, um den großen Fragen der Zukunft entgegentreten zu können, um mit diesen Fragen umgehen zu können. Und dieser Frage gehen wir natürlich nicht das erste Mal nach, aber wir haben heute wieder spannende Einblicke und auch Use Cases, wie du, liebe Stefanie, diese Veränderung in deinem Team angegangen bist. Und talking about Veränderung, es gab ja bei euch vor kurzem eine Veränderung. Ihr hattet nämlich im letzten Jahr ein Rebranding für HR. Erzähl uns doch mal, was hat das denn alles beinhaltet?
Ja, richtig. Also der Prozess hat tatsächlich schon etwas früher angefangen, eigentlich schon so vor 2 Jahren fast. Da haben wir uns mal das ganze People-Team oder damals auch ein HR-Team zusammengefunden und haben uns einfach mal die Frage gestellt, was ist eigentlich unser Auftrag? Was ist die große Klammer um unser Tun in dieser wundervollen Firma? Und daraus ist dann eine Vision entstanden und auch eine Mission, also wirklich für unser Team, wie wir auch wahrgenommen werden wollen in der Organisation. Und damit einhergehen, ne, das mit diesem Prozess, da hatte ich mir damals schon die Frage gestellt, spiegelt denn der Begriff HR, also so wie unsere Abteilung damals hieß, eigentlich noch unsere Rolle und auch die Aufgaben wider? Und das war dann ein Prozess im Grunde, gemeinsam mit dem Team, weil wir uns alle gesagt haben, okay, der Begriff HR, der stammt aus längst vergangenen Zeiten. Seitdem hat sich ja unsere Welt, unsere Arbeitswelt enorm verändert. Auch die Menschen werden ja einfach nicht mehr einfach nur als Ressource gesehen, wie also HR, ne, Human Resources, ja. Sondern der Mensch also rückt immer mehr in den Fokus mit all seinen Facetten und Rollen, die er auch tagtäglich zur Arbeit bringt und auch den Wert, den er eben für das Unternehmen repräsentiert. Und so haben sich auch die Aufgaben bei uns in der Abteilung verändert. Ja, wir sind mehr als so eine reine Admin-Funktion. Ja. Also ursprünglich waren das ja wirklich reine Admin-Funktionen. Wir sind viel mehr. Wir sind auch viel mehr als nur Problemlöser, wenn das Kind sozusagen schon im Brunnen gefallen ist. Und wir sind auch mehr als nur die Polizei, ja, was ja wirklich echte Wahrnehmungen sind, ja, auch bei uns teilweise noch in der Organisation. Und dieser ständige Wandel und die Herausforderungen, die machen es natürlich notwendig, dass auch wir uns verändern. Ja, es passiert automatisch, aber auch wir müssen einen Teil dazu beitragen als People-Funktion, ja, dass wir uns verändern. Und gestartet habe ich den Prozess mit, sag ich mal, diesem Renaming, Rebranding im vergangenen Herbst. Das Team hat Vorschläge gemacht. Also wir haben verschiedene Unterteams. Ne? Wir haben Talent Acquisition Team, wir hatten ein HR Business Partner Team und ein HR Management Team, die sich um HR Operations gekümmert haben. Und die durften alle Vorschläge machen. Und wir haben uns dann
zu dem Namen, also dann?
Ja,
ach, das ist witzig, Namen. Ja,
auch für ihre eigenen Abteilungen. Also ja. Mir war ganz wichtig, dass wir nicht nur den Department Name, den Abteilungsnamen ändern. Das wurde dann People and Culture, ja, was man ja auch häufig sieht, wenn man sich ein bisschen umschaut. Unsere Business Partner, die HR Business Partner, haben sich umbenannt in Leadership and Organizational Development Partner. Ein bisschen lang der Name, aber er deckt alles ab, was sie tun. Und HR Management wurde tatsächlich zum People Experience Team.
Ah, das höre ich auch immer häufiger. People Experience Team. Aber ich finde, es hört sich auch total spannend an. Also da hat man so gleich, da will ich mal gleich wissen, so was genau bedeckt das alles ab, weil am Ende kann ja People Experience vieles sein, aber irgendwie finde ich das auch ein gutes Statement in die Organisation zu sagen, hey, wir kümmern uns jetzt hier um die People Experience.
Richtig, und mir war das auch wichtig für das Team, weil natürlich kann man sagen, dass das so ein Renaming, einfach so, kein alter Wein, neuen Schläuchen, gibt es ja so ein schönes Sprichwort ist. Ja. Aber ich bin von Haus aus Linguist und ich muss da echt Linguistin, ich muss da echt dagegen halten, weil ich finde, dass jeder, oder ist ja auch bewiesen, ne, dass das Wandel mit Sprache beginnt. Ja, das heißt, Sprache beeinflusst, wie wir fühlen, wie wir kommunizieren. Und sie ist also sehr mächtig, ja, Sprache. Und sie schafft Identität, beeinflusst unsere Perspektiven, unsere Handlungen, unsere Werte, wie wir die Welt wahrnehmen. Und Sprache, wie wir sie in unserem Arbeitsumfeld oder auch im Arbeitskontext verwenden, beeinflusst auch unsere tägliche Arbeit. Und wenn wir Veränderungen innerhalb der Organisation wollen, dann geschieht es auch über die Sprache. Und das war mir ganz wichtig, dass auch gerade bei diesem Teamnamen Veränderungen, das in den Namen steckt, was sozusagen der Auftrag ist.
Mhm. Ja. Was hat sich denn für das Team dadurch geändert? Also hast du da irgendwelche neuen Dynamiken erfahren oder wahrgenommen, seitdem das Team sich da auch umbenannt hat in ihren eigenen Begrifflichkeiten?
Bisher tatsächlich noch nicht. Also wir haben das jetzt gerade erst am Montag im Town Hall sozusagen verkündet. Das ist jetzt live seit ein paar
Dann
Tagen.
Glückwunsch.
Danke. Ja, und das wird sich jetzt über die Zeit zeigen. Also ich meine, das Team, gerade auch das People Experience Team, arbeitet schon seit längerer Zeit daran, sage ich mal, Prozesse zu automatisieren, um Zeit und Kapazitäten freizuschaffen. Das ist ein wahnsinnig, das wirst du auch wissen, ein wahnsinnig komplexer und auch energiefressender Prozess. Aber dann am Ende soll da stehen, dass mehr Zeit wirklich für unsere Kolleginnen und Kollegen da ist. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das dann relativ schnell auch passiert.
Du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, Stichwort HR soll ja nicht so als die Polizei der Organisation gesehen werden. Also im Sinne von, es gibt aktuell vielleicht noch so die ein oder anderen Vorurteile, was HR ist und wie HR arbeitet. Und eins hatten wir auch in unserem Vorgespräch, da erinnere ich mich, da hattest du nämlich gesagt, HR wird oft so als Aufräumer gesehen und du meintest zu mir, ich will mein Team weiter vorne in die Kette bringen. Und das fand ich ganz spannend. Was hast du denn bereits gelernt, was es braucht, um das zu schaffen?
Das ist auf mehreren Ebenen eigentlich eine sehr spannende Frage, weil es ist zum einen das Mindset im Team, also die Selbstwahrnehmung auch im Team, wo bin ich eigentlich in der Kette aktuell, wo bin ich, wo würde ich gerne hin, und auch die Wahrnehmung in der Organisation, also von den Kollegen, auch gerade vom C-Level. Wie kann man das schaffen, dahin zu kommen, dass man nicht erst dann kontaktiert wird, wenn das alles schon passiert ist, sondern von Anfang an. Und was es braucht, und ich glaube, wir sind da einfach auf einem sehr, sehr guten Weg, Daten, Zahlen, Fakten, ja, die bringen einen immer sehr schnell dahin, dass man frühzeitig auch eingebunden wird. Ja, also wenn du frühzeitig mit einer belegbaren Hypothese vorangehst zu den Entscheidungsträgern in der Organisation, in den einzelnen Bereichen, dann findest du sehr viel früher Gehör, wirst sehr viel früher eingeladen, wirst in Entscheidungen mit einbezogen. Ja, und das sehe ich. Ich versuche das auch überall bei uns im Unternehmen, gerade was mein Team angeht, diese Änderung im Mindset und diese Änderung in der Selbstwahrnehmung immer wieder zu auch wiederholen und auch die Strukturen zu schaffen, dass das auch möglich ist.
Würdest du aber auch sagen, dass auch das Thema mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten auch ein Mindset-Shift im HR-Department generell bedarf, also auch was das Team angeht?
Ja, also einmal ein Mindset-Shift und einmal ein Kompetenz-Shift auch. Also die Kompetenz, natürlich, Daten sind überall. Wir haben so viele Tools im Einsatz und es ist so wundervoll, wie viele Informationen wir daraus generieren können. Du musst aber auch wissen, wie du sie erhebst, sondern auch, wie du sie interpretierst und wie du sie in den Kontext setzt. Weil gerade im People-Bereich ist es wahnsinnig wichtig, sich nicht nur allein auf die Daten und die Zahlen zu verlassen, sondern es immer auf den entsprechenden Kontext anzupassen. Wie genau ist die Situation ist von dieser Person? Passt das auch zu unserer Organisation? Also auch dieser Blick ganz oft ja mal nach außen zu gucken, welche Trends sind da im Markt unterwegs, ja? Was könnte auf uns zukommen? Und denen aber auch nicht blind hinterher zu jagen, sondern wirklich zu fragen, okay, passt das zu dem, was unsere Organisation gerade braucht und passt das auch dazu, wie wir als Organisation alle gemeinsam unsere Ziele erreichen können? Und das, ich finde, Daten sind immer ein gutes Tool, um einen eine Richtung zu weisen, aber welchen Weg man dann einschlägt, das muss schon in den Kontext passen.
Ihr habt ja auch im Rahmen des Rebrandings oder des Veränderungsprozesses, will ich mal nennen, von HR, wie HR bei euch zukünftig oder People in Culture zukünftig bei euch arbeiten sollen, habt ihr ja auch einen People Data Analyst eingestellt. Mit welchen Argumenten hast du denn diese Stelle geschaffen?
Ja, das war gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt.
Wirklich? Dann wollen wir mehr erfahren darüber.
Das war tatsächlich gar nicht so schwierig. Und ich muss auch sagen, das ist eine geteilte Ressource, so im Grunde. Ne? Also wir haben eben praktisch, die Kollegin arbeitet im Controlling-Team. Da ist sie sozusagen beheimatet. Wir arbeiten aber sehr, sehr eng zusammen. Und eine unserer Leitsätze in der Firma ist Data-Driven Decisions. Mhm. Und es war relativ schnell klar. Also wir arbeiten auch sehr viel mit Employee Engagement beispielsweise. Ja, es war sehr, sehr, sehr schnell klar, auch meinem C-Level, dass wir die Kompetenz brauchen, was HR-Data, People-Data-Analytics angeht, also die auch über das Controlling im Grunde geht. Ja, zu sagen, okay, was kann ich denn für Daten bei uns im Unternehmen erheben? Wie kann ich sie auch zusammenbringen, interpretieren? Und wie kann uns das helfen? Und das ist ja in jedem People-Prozess, ne? Vom Recruiting bis hin zu People Experience, ja, da sind überall Daten, die auch natürlich mit Hilfe Predictive Analytics, ja, ich meine, so weit sind wir noch nicht, da wollen wir auch gerne hinkommen, ja, auch viel Möglichkeiten bieten.
Hat es jetzt aber schon für euch in der Arbeit grundlegend was verändert oder wo steht ihr bei dem Prozess gerade?
Ich würde mal so sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir jetzt so bei einer 4. Ja? Also wir sind jetzt gerade in dem, also die Kollegin ist noch sehr neu, ne? Die Funktion ist ja neu geschaffen, wirklich auch darauf zu gucken, sind die Daten auch alle korrekt? Ja. Ja, sind sie stimmig? Sind sie korrekt? Wie sind die Systeme miteinander verknüpft? Ja, also diese Basis zu schaffen, dass man dann in dieses Modellieren geht. Ja, also wir sind jetzt, wie wahrscheinlich viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, in der Gehaltserhöhungsrunde. Ja, so, ne, die ist ja immer so typischerweise um die Zeit des Jahres, dass man da auch verschiedene Dinge modellieren kann, verschiedene Szenarien modellieren kann. Und das haben wir jetzt schon gemacht und das ist unglaublich hilfreich. Also das hilft im Vorfeld schon sehr.
Was meinst du, was sind so KPIs im People-Bereich, die so jedes HR-Department haben muss?
Ja, ist auch schön, dass du das ansprichst. Also mein großer Wunsch im Grunde ist, dass wir nicht nur im People-Department, sondern auch unseren Führungskräften wie so eine Art People-Dashboard zur Verfügung stellen können, wo nicht überladen, nicht mit wahnsinnig vielen KPIs, aber einfach so die Klassiker, ne? Wie beispielsweise, wo stehe ich denn gerade im Rekrutierungsprozess? Wie viele Stellen habe ich offen? Wie ist denn auch so generell meine Kostenanalyse? Ne? Wie viele Leute sind im Grunde abwesend? Ja, was ist mein Krankenstand? Wie hoch ist meine Fluktuationsrate? Was ist denn eigentlich meine Engagementzahl? Ja, also der INPS, wo stehe ich denn da? Ja, also das mal so auf einen Blick zu gucken, okay, was habe ich in meiner Organisation? Das ist für uns als HR sehr wichtig, aber ich finde auch genauso für die Führungskräfte.
Ist das so ein bisschen auch der Teil, den du meinst, wie man das Team auch weiter vorne an die Kette dann bringt?
Genau. Ja, indem man im Vorfeld schon zeigt, hey, diese Daten haben wir, das haben wir zur Verfügung. Lass uns mal zusammen drauf gucken.
Und man dann vor allen Dingen halt auch eher dann in die beratende Funktion gehen kann, ne? Woran ja auch HR oder wo viele ja auch drüber sprechen. Und das ist ja auch so ein bisschen auch die Fragestellung dahinter, wie kann man da auch eigentlich strategischer agieren und in eine beratende Funktion reingehen? Weil das ist ja schon ein Punkt, den du da vorhin auch angesprochen hast. Es ist ja häufig noch ganz, ganz stark gelebte Realität, dass HR-Departments oder People and Culture ManagerInnen dann immer kommen, wenn es vielleicht schon ein Ticken zu spät ist, ne? Und da ist ja wirklich so ein bisschen die Fragestellung, wie kommt man da raus? Also wie kommt man von der reaktiven Rolle in eine proaktive? Was wären da noch weitere Ideen, die du hast, jetzt mal neben dem Data-Thema? Was braucht denn diese Rolle denn zukünftig noch, um proaktiver zu werden?
Ganz klar Initiative, also wirklich Initiative zu zeigen und mit neuen Ideen, also vielleicht auch mit Prozessen, die es bislang vielleicht gar nicht gab in der Organisation, mal voranzugehen und zu sagen, hey, zum Beispiel Talent Review, mal sich anzugucken, hey, wo sind denn unsere Talente in der Organisation beispielsweise? Und da auch die Führungskräfte dazu einzuladen, zu sagen, lasst uns da drauf gucken, wir schauen uns das an und sie, also diese Art Sparringspartner zu
Ja.
fungieren. Also vielmehr so in eine aktive Rolle zu kommen, anstatt in eine passive Rolle, dass gewartet wird, dass einem was zugeworfen wird im Grunde. Und da versuche ich so mein Team auch hinzubringen, zu sagen, hey, wir gehen voran und machen Vorschläge, Initiativen und hoffen einfach, dass dieses Angebot, das sind ja letztendlich Angebote, die wir machen,
Ja,
ne?
ja.
Das sind Angebote, die wir machen, dass die dann auch wahrgenommen werden.
Hast du da ein Beispiel für uns und unsere Zuhörenden, was da so ein gutes Learning bisher war, in Angeboten schaffen und sie dann auch in die Organisation reintragen, dass es auch genutzt wird? Also, dass du so einen Einblick gibst, was hat da schon gut funktioniert für euch?
Für uns funktioniert sehr gut, Trainings anzubieten. Und zwar Trainings zu Themen, die, also wir nennen es auch Nudges teilweise, ja, so kleiner snackable Content, beispielsweise Onboarding, auch immer so ein Thema, ne? Das Onboarding muss einfach gut sein, das muss sitzen. Wie viel man mit richtig gutem Onboarding schon im Vorfeld, sage ich mal, kaufen kann, ja, das muss einfach sitzen. Da bieten wir solche Sachen an, dass Führungskräfte sich da bei uns weiterbilden können. Das heißt aber auch beispielsweise Talent Reviews, sich mal anzugucken, okay, wo sind wir denn gerade? Was können wir noch tun mit deinen Mitarbeitenden? Was brauchen deine Mitarbeitenden? Also auch mehr auf diese Ressourcenschiene zu gehen. Ja, also wirklich zu gucken, wie können wir dieses Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden in deinem Team, liebe Führungskraft, und dann auch natürlich generell bei uns in der Organisation, so gut machen, dass jeder sein Bestes geben kann. Das spielt beispielsweise auch Mitarbeitendenumfrage eine große Rolle. Also einmal im Quartal werden unsere Mitarbeitenden befragt zu verschiedensten Themen in der Organisation. Und man kann das dann auch einfach, ne, man kann ja einfach diese Ergebnisse einfach dann auch liegen lassen, so.
Dann wird wahrscheinlich bei der nächsten Umfrage keiner mehr dran
Richtig,
teilnehmen.
ja, wird keiner mehr teilnehmen.
Ja.
Und das ist auch was, wo mein Team sehr stark dabei ist, wirklich zu sagen, okay, wir setzen uns hin mit den jeweiligen Führungskräften, wir gehen mal deren Dashboard schon mal durch, gucken uns auch die Kommentare an, also nicht nur die quantitativen Daten, sondern auch die qualitativen Daten. Und was können wir tun? Und versuchen ihnen auch Tools an die Hand zu geben, wie sie das selbst machen können. Oder auch im Recruiting beispielsweise, ne? Auch mal so ein snackable Content, wie source ich eigentlich? Wie kann ich denn als Führungskraft auch zum Beispiel sourcen? Und so versuchen wir diese Themen immer wieder zu platzieren, also diese Angebote zu machen und die werden tatsächlich wirklich sehr gut genutzt.
Echt, ja? Was funktioniert da so gut dran, dass sie so gut genutzt werden? Was meinst du?
Ich glaube einfach das Interesse an den Themen. Also das,
Dass ihr dann halt wirklich
wir haben sogar
den
mal,
Nerv trifft, immer, was gerade gefragt ist. Und wie
ja.
kommt ihr zu den Informationen? Also, wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr so ein Thema erarbeitet?
Wir haben die Experten im Team, also mein Talent Acquisition Team beispielsweise, die sourcen auch selbst. Ja, also die haben die Kompetenz und geben einfach ihr Wissen weiter. Ja, erklären auch nochmal, was ist der Prozess, wie mache ich das und geben einfach dieses Wissen, ihre Insights, die sie haben, weiter in die Organisation, dass das auch wirklich wie so eine lernende Organisation auch wird. Also wir haben auch eine Academy im Grunde, in der jeder, und das ist nicht nur von HR, sondern jeder in der Organisation, Wissen teilen kann mit kleinen Videos, sodass jeder in der Organisation voneinander lernen kann.
Ja, das ist eine schöne Maßnahme. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Personalverantwortlichen und da haben wir auch so ein bisschen über die Veränderung der Rolle von HR gesprochen. Und die Person meinte zu mir, dass sie es häufig als schwierig empfindet, als People and Culture auch mal schnell Initiativen auf die Straße zu bringen, weil sie das Gefühl hat, dass die Erwartungshaltung aus der Organisation gerade in Bezug auf HR-Initiativen immer die ist, dass die Dinge eigentlich schon fertig sein müssten und man deswegen gar nicht so iterieren kann, wie es vielleicht in vielen anderen Abteilungen der Fall ist. Wie ist da deine Erfahrung? Ich fand es mich eine super
Sehr schön.
spannende Reflexion so von ihr und habe darüber noch gar nicht so nachgedacht.
Ja, die Reflexion kann ich teilen. Das ist tatsächlich immer die Erwartungshaltung. Also da kann ich jetzt ein ganz praktisches Beispiel dazu nennen. Wir haben bei uns neue Benefits eingeführt. So, beziehungsweise sind gerade dabei, neue Benefits einzuführen. Beispiel Deutschland-Ticket. Ja, also so, wir wollen das einführen für unsere Mitarbeitenden in Deutschland, haben das announced und haben aber schon beim Announcement gesagt, so, na, wir brauchen ein bisschen Zeit, wir sind in verschiedenen Ländern tätig, wir haben verschiedene Entitäten, ne? Das ist einfach ein großer administrativer Block da hinten, der ja im Grunde niemanden interessiert. Ne? Das ist ja immer so. Und dann kam relativ zügig danach kamen schon die ersten Beschwerden. Ne? Warum ist das noch nicht da? Warum kann ich das noch nicht machen? Also diese klassischen Themen. Und wir sind dann, beziehungsweise ich bin damit sehr offen umgegangen. Also wir haben auch so einen All-Company-Channel, worüber wir kommunizieren. Ich bin dann da sehr offen mit umgegangen. Wir haben angefangen, regelmäßig Updates zu posten und haben auch ganz klar gesagt, ihr müsst auch Geduld mit uns haben. Wir machen teilweise Dinge auch gerade zum ersten Mal und wir bauen sozusagen das Flugzeug gerade beim Fliegen. Ja, so. Und das ist, ich glaube, wenn du damit transparent umgehst und auch wirklich mal kurz sagst, Leute, na, wir machen das auch zum ersten Mal, die Leute haben Verständnis dafür. Ja, aber das mit dieser Erwartungshaltung sind wir auch ganz häufig konfrontiert. Ja, das ist richtig, ja.
Fand ich auch eine ganz spannende Überlegung, weil da habe ich dann auch so gemerkt, ja, es erfordert dann auch natürlich innerhalb der Organisation nicht nur im People and Culture Team auch diesen Mindset-Shift, dass halt auch HR durchaus thesenbasiert, iterativ arbeitet, Dinge ausprobiert, testet, auch mal sagt, hat nicht funktioniert, ziehen wir wieder zurück, aber vielleicht insgeheim
Ja.
dann doch der Druck im Hinterkopf ist, na, das muss jetzt dann halt auch sitzen, weil ansonsten sind die Leute unzufrieden.
Ja, das gibt's. Sehe ich bei uns auch so. Also wir sind ja auch in so einer Phase, in der wir auch relativ viel ausprobieren und relativ viel auch mal neu machen. Aber das hat ja auch was, ich weiß ja nicht, ob Fehlerkultur da der richtige Begriff dafür ist, aber das würde ich schon so in dieses Themenfeld packen. Einfach auch ganz transparent zu sagen, okay, wir führen jetzt was ein, wir haben so schon einen neuen Goals-Prozess eingeführt, ne? Also so angelehnt an das OKR-Framework, wo einfach Teams jetzt auch Ziele festlegen, die auf Company-Ziele einzahlen und so weiter. Und das machen wir im quartalsweise. Und auch das ist ein iterativer Prozess. Das kann nicht beim ersten Schuss sitzen, ja, sondern das muss, und das versuchen wir auch jedes Mal zu sagen und auf unseren C-Leveln zu sagen. Das ist ein iterativer Prozess, ne? Das bedarf viel Training auch von unserer Seite. Also wir bieten einmal im Quartal das Training an, wie reviewe ich die Ziele, wie setze ich neue Ziele, und das wird uns bestimmt noch das ganze Jahr über begleiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Und das, glaube ich, je mehr wir darüber sprechen, das transparenter machen, umso mehr normalisieren wir das auch, weil ich meine, ja, es ändert sich ständig was und du kannst nicht immer alles von Anfang an wissen. Es muss auch mal möglich sein, einen Schritt zurückzumachen.
Ja, total. Es hat mich halt auch so ein bisschen daran erinnert, weil sie auch in dem anderen Gespräch, was ich hatte, da ging es halt auch darum, dass es ja in anderen Abteilungen ganz anders da läuft. Ne? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel das Produktteam anguckst, dann ist es ja für jeden schon klar, dass ein Produktteam höchst iterativ arbeitet. Du hast deine Stakeholder, du holst dir die Feature-Requests rein, du entwickelst schnell was und auch klein was, gibst eine Beta-Version raus, es wird getestet und dann entscheidet man, ob das Feature Zukunft hat oder nicht. Ne? Und wenn man dann überlegt, wie auch viel mittlerweile ja auch über HR gedacht wird, dass HR ja auch Produkte entwickelt für die Mitarbeitenden und Service-Dienstleister auch ist, aber die Art und Weise, wie gearbeitet wird, vielleicht noch gar nicht so normal, ne? Ist noch nicht so dieses New Normal in den Organisationen. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Perspektive und ich finde, das ist total wertvoll, da auch die Diskussion und das Gespräch darüber auch hingehend zu erweitern. Also insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns das gern auch mal in die Kommentare für die Folge, so wie ihr das so seht, ob das bei euch schon total gelebt wird, ne, dass man so iterativ arbeitet und Produkte testet oder ob dann die Erwartungshaltung vielleicht doch häufig höher ist von den Mitarbeitenden, dass die Produkte dann auch sofort perfekt sind. Weil da würde dir jedes Produktteam sagen, ist halt überhaupt nicht die Realität, dass jedes Produkt, was wir uns überlegen, sofort gut ankommt bei den Kunden. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne, liebe Stefanie, noch von dir einen Rat haben, beziehungsweise einen Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du meinst, worauf man besonders achten sollte, wenn man sein Team auf diese neue HR/People-and-Culture-Ära vorbereiten möchte.
Also wie ich ja anfangs schon sagte, ich glaube, dass das Mindset ist wichtig, also dieses Selbstverständnis. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so unbedingt das Mindset sein muss, aber dieses Selbstverständnis und auch dieses Selbstvertrauen zu haben und einfach sich mal auch bewusst zu machen, was für eine wahnsinnig tolle Funktion man hat im Unternehmen. Also wir haben eigentlich, wenn man mal drauf guckt, eine richtig tolle Unique Value Proposition. Mhm. Das ist aber dann auch was wir machen müssen. Wir müssen uns mehr mit den strategischen Zielen des Unternehmens auseinandersetzen. Also unsere Funktion, ich sage jetzt nicht, dass jeder Mitarbeitende im People Department das natürlich bis zu einem gewissen Grad tun muss, aber schon verstehen, was sind die strategischen Ziele und diese natürlich in Balance bringen mit den Bedürfnissen und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das sollte so die große Klammer sein. Das ist ja auch das Schöne im Personal, ja, in der People Department, dass man diese beiden Dinge miteinander verknüpfen kann. Also man muss sozusagen immer das Big Picture im Blick haben, ja, dass man dann eben genau als diese Brücke fungieren kann zwischen den Zielen der Organisation und eben der Mitarbeitendenzufriedenheit. Und das hat viel mit Selbstverständnis zu tun und sich dem bewusst machen, was man eigentlich für eine Rolle hat, für eine tolle Rolle hat und wie unglaublich viel Einfluss man auf die Kultur einer Organisation nehmen kann. Also ich habe mich noch so als kleine Schmankerl am Ende. Ich war am Anfang kein großer Fan von dem Kultur im Department-Namen. Mhm. Der Grund war, dass ich das mehr als Belastung gesehen habe für mein Team, als eine Bürde, weil ich dachte, hey, damit kommen eventuell Erwartungen hoch, die wir gar nicht erfüllen können, weil Kultur kann nicht nur von einer Organisationseinheit, von einer Abteilung gemacht werden. Ja. Kultur geht jeden an, vom CEO bis Werkstudenten, jeder ist daran beteiligt, weil Kultur ist nichts anderes, als wie wir uns verhalten, ja, miteinander Ziele erreichen, miteinander umgehen, wie wir auch füreinander sorgen. Also wie gehe ich auch mit der Zeit und Energie meiner Kolleginnen um? So, und aber wir, also ich habe dann irgendwann verstanden oder beziehungsweise auch für mich beschlossen, geh mal weg von diesem Bürdegefühl, sondern eher zu diesem Mandatsgefühl. Wir haben ein Mandat mit diesem Kultur bei uns im Abteilungsnamen, genau diesen Einfluss auch ausüben zu können. Mhm. Also wir können gemeinsam am System arbeiten und nicht nur an den Menschen. Das heißt, wir können, was ich vorhin auch berichtete, ne, diese Nudges geben, Angebote machen, genau darauf hinwirken, wie die Kultur in unserer Organisation denn, ja, wie sie am besten für uns funktioniert. Und ich glaube, diese Selbstsicherheit zu haben, das ist schon mal ein großer erster Schritt. Dann aber auch den Blick, also unsere Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, mal nach außen zu gucken. Also was passiert denn gerade im Markt? Welche externen Trends kommen auf uns zu? Was gibt's denn Neues an Technologien? Was könnte davon womöglich unsere Organisation zukünftig beeinflussen? Und wie können wir uns da frühzeitig drauf einstellen? Also um eben diesen strategischen Platz auch wirklich beanspruchen zu können. Das, ob man dann wirklich alles umsetzen muss, so wie es ist, das muss man sich natürlich überlegen. Ja, also passt es zur Organisation oder nicht, aber trotzdem immer diesen Blick mal über den Tellerrand zu bringen und auch zu schauen, was können wir vielleicht von unseren Peers lernen? Was haben die denn umgesetzt? Wie haben die das gelöst? Und können wir das auch für uns adaptieren? Und auch last but not least natürlich Datenkompetenz schaffen. Ja, das heißt, wie nutze ich Daten für meine Initiative, für mein Anliegen und das Ganze aber auch immer in Rückkopplung mit der eigenen Organisation. Also nie den Kontakt verlieren. Es gibt ja auch ganz oft so den Vorwurf, HR sitzt so im Elfenbeinturm und überlegen sich ganz tolle Konzepte. Und das mag auch so sein, teilweise. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, einfach diese Rückkopplung zu haben, immer mal wieder auch auszutesten. Das, was wir uns jetzt gerade überlegt haben, also wie so eine Art Sounding Board zu schaffen aus verschiedenen Stakeholdern in der Organisation. Ist das das, was ihr gerade braucht? Hilft euch das? Und ich glaube, dann ist man sehr gut, wenn man dann noch darüber kommuniziert, ja, dann ist man sehr gut aufgestellt.
Danke dir, eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass wir mal wieder über das Thema gesprochen haben. Es ist nämlich absolut, also es ist halt so eine Frage, wo es natürlich noch nicht diese eine richtige Antwort gibt, wie es halt so häufig ist bei so einen komplexen Fragen. Aber ich finde es immer wieder super spannend zu sehen, was halt für einen Weg das HR, People and Culture Department halt gerade so hat und auch vor sich noch hat und vor allen Dingen, welche Veränderungsprozesse damit halt auch innerhalb des Teams, aber auch innerhalb der gesamten Organisation einhergehen. Und ich finde, du hast es ganz schön gesagt, das ist halt eine total tolle Value Proposition, die man als People and Culture hat. Also das kann ich nur noch mal unterstreichen und auch die Art und Weise, wie du sagst, wie man diese Rollen dann auch für sich neu definieren kann und neu leben kann und was auch die ganzen Vorteile darin sind, Teil in diesen Rollen zu sein, fand ich sehr schön formuliert von dir. Also insofern, liebe Stefanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights und ich bin sehr gespannt, da das ja jetzt am Montag, ne, hast du gesagt, gelauncht wurde, euer neues Rebranding, wie es in der Organisation ankommt und da drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass ihr damit viele tolle neue Dinge erreichen könnt. Danke dir für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, Katharina.